Buchgebabbel. Der Podcast zur Buchempfehlung. Nur gute Bücher. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Buchgebabbel. Folge 30 mit dem Titel Marlow aus der Babylon-Berlin-Reihe. Und wie das Buch aussieht, könnt ihr jetzt wunderbar, wenn ihr auf YouTube zuschaut, hier erkennen. Ansonsten könnt ihr das auch im Internet nachgucken oder sonst irgendwo. Das ist doch überhaupt kein Problem, wenn ihr lieber über die Podcast-App hört. Also, wie gesagt, jetzt sind wir hier schon beim 7. Band der Gerion Rath bzw. Babylon-Berlin-Reihe mit dem wunderbaren Titel Marlow. Ich finde es irgendwie cool, dass er seinen eigenen Band bekommen hat, weil es ist doch eine sehr dominante Person, die ich bereits in einer Folge vorgestellt habe, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das macht ja nichts. Es gibt ja noch ein paar andere Personen zum Vorstellen. Also Marlow, was ist Marlow? Marlow ist eigentlich ein Gangster. Der Dr. Marlow wird er genannt, aber der heißt ja gar nicht so. Der heißt nämlich ganz anders. Das wird alles in diesem Buch wunderbar erklärt, wie der heißt, wo der herkommt und was er für ein Typ ist. Also es wird sehr viel Zeit in diesem Buch darauf verbracht, verwendet, verwandt, keine Ahnung. Also man erfährt sehr viel über den Marlow. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man ihn danach besser leiden kann oder nicht. Ich weiß es nicht. Da muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber zu Beginn des Podcasts natürlich wie immer erstmal der Klappentext. Berlin, Spätsommer 1935. In der Familie Rath geht jeder seiner Wege. Pflegesohn Fritz marschiert mit der Hitlerjugend zum Nürnberger Reichsparteitag. Charlie schlägt sich als Anwaltsgehilfin und Privatdetektivin durch, während sich Gerion Rath in der Mordinspektion ins Abseits manövriert hat. Kriminalrat Ernst Gennard, Raths einstiger Förderer, ist schwer enttäuscht von den wiederholten Eigenmächtigkeiten und Lügen des von NS-Polizeipräsidenten zum Oberkommissar beförderten Mordermittlers und betreut Rath und dessen neuen Partner Paul Czerwinski nur noch mit den Todesfällen, die sonst niemand haben will. Rath ist kaltgestellt und will nur noch weg. Da weckt ein tödlicher Verkehrsunfall an den Yorkbrücken seinen Jagdinstinkt. Ein Unfall, der unerklärlich erscheint. Ein Taxifahrer ist ohne erkennbaren Grund mit Vollgas frontal gegen die Brückenmauer gefahren und mitsamt seinem Fahrgast, einem SS-Mann, ums Leben gekommen. Obwohl Raths Vorgesetzte ihm dem Fall entziehen und seinen Versetzungsantrag zum preußischen Landeskriminalamt endlich stattgegeben wird, bleibt der Oberkommissar am Ball und ermittelt heimlich weiter. Die Spur in eine fränkische Kleinstadt nahe Nürnberg und Rath nutzt die Teilnahme seines Pflegesohns Fritze am Reichsparteitag als Vorwand, um ebenfalls nach Nürnberg zu fahren und in Schwabach Quartier zu finden. Nach und nach gerät er so immer tiefer in ein teuflisches Intrigenspiel, in dem Rath schließlich selbst mitspielen muss, um zu überleben. Es geht um Hermann Göring, der erpresst werden soll, um geheime Akten, Morphium und schmutzige Politik. Und um Charlies Lebenstrauma, den Tod ihres Vaters im Jahr 1927. Und nicht zuletzt um einen Mann, mit dem Rath nie wieder etwas zu tun haben wollte, den Berliner Unterweltkönig Johann Marlow. Dramatische Musik spielen wir hier ein. Könnte man sowieso mal machen. Ne? Mal drüber nachdenken. Egal, also das Buch hat wieder fette 522 Seiten, ist 2018 erschienen und wie gesagt, mittlerweile der 7. Band der Babylon-Berlin-Reihe. Und wie ich finde, auch wieder sehr, 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 sehr gelungen. Es wird sehr, sehr viel, wie soll ich sagen, man hat es auch schon wieder gehört hier in den Shownotes, hätte ich fast gesagt, im Klappentext. Es passiert wieder sehr viel auf einmal. Ich finde, keine Ahnung, ob der Volker Kutsche das alles alleine sich aus den Fingern saugt. Aber das ist wieder, ich weiß nicht, ob der ein Team hat, ob die wegen Recherche und so weiter, aber ich glaube eher nicht, bin mir nicht sicher, ich weiß nicht. Es gibt ja sehr viele große Schriftsteller, die ein großes Team um sich herum haben für Recherchen und so weiter. Kann ich mir jetzt beim deutschen Schriftsteller gar nicht vorstellen, dass er sich sowas leisten kann. Aber egal, das Buch ist wieder mal komplex. Es gibt wieder mehrere Geschichten, die ineinander verwoben sind. Natürlich die politische Hintergrundgeschichte wird natürlich wieder stark behandelt, beziehungsweise bekommt sehr viel Aufmerksamkeit, was aber auch sehr wichtig ist, um das Ganze zu verstehen, denn den ganzen Komplex, wie reagieren die Menschen, warum reagieren die Menschen so, es ist wirklich super stimmig wieder. Wir haben ja schon gehört, der Rat ist jetzt echt kaltgestellt. Jetzt hat er den Bogen überspannt. Der Gennard hat jetzt echt die Schnauze voll von seinen Alleingängen. Hat ihn jetzt wirklich, degradieren konnte er ja nicht so rangmäßig. Also gibt er ihm jetzt nur noch irgendwelche Selbstmordfälle oder irgendwelche Sachen, also Tötungsdelikte, die klar sind, die kein großes Aufsehen erregen oder keinen großen Aufwand bedeuten. Und der hat jetzt auch noch ein kleines Team, wie gesagt, hier der Paul Czerwinski, den wir demnächst vielleicht auch mal vorstellen, wobei der ist nicht so wichtig. Und der, ist kaltgestellt, definitiv. Es macht ihm keinen Spaß mehr. Und daraufhin bewirbt er sich beim LKA. Das ist neu gegründet worden. Und ja, man gibt der Versetzung dann nach langem Hin und Her statt. Weil es ist ja immer in Behörden so, wenn du deinen Willen willst, dann kriegst du ihn erstmal nicht. Ich spreche da aus Erfahrung. Gut, dann passiert dieser tödliche Verkehrsunfall an der Brücke. Es sieht alles aus, als wäre es ein komplettes menschliches Versagen. Also ein Taxi fährt an einen Brückenpfeiler. Beide sind tot, also beide Insassen, der Fahrer sowohl als auch der Mitfahrer, der Fahrgast. Und da stellt sich heraus, dass das ein SS-Mann ist. Und jetzt findet der Rat, der als erster an der Unfallstelle ist, weil er Dienst hat, Dinge, die er besser nicht gefunden hätte. So viel sei schon mal verraten. Und das bringt ihn schon wieder in die Bredouille, denn er kann es nicht lassen und muss seine Nase wieder da reinstecken. Ha, manchmal denkt man sich auch, Junge, du bist doch schon ein bisschen selbst dran schuld. Aber gut, das ist ein Roman. Dafür sind Romane da. Wunderbar. Gut, er geht wieder voll aufs Ganze. Obwohl er beim LKA ist, ermittelt er weiter. LKA juckt keinen, weil das LKA ist irgendwie komisch heute nicht, komisch morgen. Ne? Da wird mehr drauf Wert gelegt, zusammen zu Mittag zu essen oder einen Kuchen zu essen. Die sind wesentlich entspannter in ihrer Arbeit als in der Mordkommission. Und Rat hat ja noch ein paar Tage Urlaub übrig, ein paar Überstunden. Also nutzt er den Vorwand, also sein Ziehsohn, der Fritze, ist auf einem langen Marsch gen Nürnberg zum Reichsparteitag und will dort den Führer live sehen. Er ist noch Feuer und Flamme für die Nazis. Aber ich kann euch sagen, das ändert sich auch noch. Aber das wäre jetzt ein Vorgriff fürs nächste Buch. Wir sind immer noch bei Marlow, dem siebten Band. So, was hat das Ganze mit dem Marlow zu tun? Schwierig, schwierig. Ohne zu viel zu verraten, es hat auf jeden Fall was mit dem Marlow zu tun, denn ihr könnt euch schon vorstellen, dass dieser Unfall kein Unfall war, sondern ein gezielter Mordanschlag. So viel kann man schon mal verraten. Ja, die Charlie müssen wir nochmal erwähnen. Die ist natürlich jetzt auch immer auf der Suche. Sie wäre so gern bei der Polizei, aber das wird ja nichts, weil Frauen dürfen nicht mehr. Und sie tröstet sich quasi mit einem Job in der Anwaltskanzlei, wo sie auch nicht als Anwältin arbeiten darf, sondern nur als Gehilfen. Also die Nazis mit ihr Frauen an den Herd und so. Die lassen jetzt nichts mehr zu. Es wird immer schlimmer für die Charlie. Die ist Feuer und Flamme für ihren Job, aber sie darf ihn nicht ausüben. Was ich mir persönlich sehr, sehr schwierig vorstelle, wenn man einen Job machen muss, den man nicht machen will. Oder man hat eine Qualifikation für mehr. Und es wird einfach nichts, weil irgendwelche Typen meinen, sie müssten über dich bestimmen. Das ist bitter für die Charlie. Aber sie macht das Beste draus. Der ehemalige Oberkommissar oder Hauptkommissar, keine Ahnung, Kommissar Böhm, der ist ja auch mittlerweile von der Polizei weggegangen und hat jetzt eine Privatdetektei gegründet und da kann die Charlie mitarbeiten und kann da so ein bisschen ihr kriminalistisches Gespür einsetzen. Das macht ihr, teilweise keinen Spaß, wenn sie irgendwelche Observationen machen muss, aber dennoch kann sie da ermitteln und das macht ihr Spaß. Das nur so. So, wir haben gehört, es geht mal wieder auswärts nach ins Frankenland, in der Nähe von Nürnberg nach Schwabach und da stochert der Gerion ganz schön in ein Wespennest. Was dann doch auch schon wieder die ein oder andere illegale Handlung erfordert, die der Herr Rat mal wieder auf eigenem, aus sich eigenmächtig da wieder Sachen macht, die als Polizist eigentlich gar nicht gehen. Egal. Fürs Buch ist es gut, für die Geschichte ist es gut und für die Spannung, die lebt davon. Also wieder mal ein
äußerst gelungener Roman. Wie gesagt, der achte, siebte Band, Entschuldigung. Der jetzt ist man voll drin. Man kennt die Leute super. Man weiß, wer wie tickt und wer was gemacht hat. Vor allen Dingen ist nicht ganz unwichtig. Also jeder hat da seine Leichen im Keller. Und da es hier um Marlow geht, also hier wird die Geschichte des Johann Marlow auch nochmal schön aufgezeigt, wo er herkommt, was er für, ja, für Geheimnisse hat, warum er so geworden ist, wie er letztendlich geworden ist. Und ich nutze jetzt hier die Gelegenheit, seinen Assistenten, ich sage das extra so, denn es ändert sich da auch was in diesem Buch. Und das ist der Liang Kuen Yao. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist ja, der kommt ja in diesen ganzen Büchern immer wieder vor. Der ist der treue Assistent von Johann Marlow, der ihm, ja, sein Leibwächter, sein Lakai, sein Ein und Alles. Und da lese ich jetzt mal hier so seine Biografie vor. Johann Marlows Leibwächter und ständiger Begleiter, wortkarg, undurchschaubar und hochintelligent. Geboren 1907 in Tsingtao, Qiaozhou, als Sohn der chinesischen Dolmetscherin Chen Lu. Offiziell gilt der Chauffeur des kaiserlichen Forstinspektors, der die Dolmetscherin vor der Geburt ihres Sohnes heiratet, als Kuen Yaos Vater. Doch gehen Gerüchte um, der Forstinspektor selbst habe das Kind gezeugt. Der Chauffeur stirbt 1914, als japanische Soldaten die deutsche Kolonie besetzen. Doch Mutter und Sohn gelingt die Flucht nach Deutschland. Kurz vor Kriegsende ringt die todkranke Cheng Lu an ihrem Sterbebett Johann Marlow das Versprechen ab, sich um ihren halbwüchsigen Sohn zu kümmern. So wird Marlow zu einer Art Ersatzvater für Liang. Niemand in der Unterwelt weiß von der engen privaten Bindung der beiden, doch alle haben sie großen Respekt vor dem Chinesen. Ja, ohne zu viel zu verraten, erzählt man da sehr viel über diesen Mann, der immer so ein bisschen halbseiten, geheimnisvoll und so undurchsichtig rüberkommt. Aber wie gesagt, man spürt so richtig den Respekt, den die Leute vor ihm haben. Also eher Angst vielleicht, dass er ihnen was antun könnte, auf Geheiß des Johann Marlow. Und deswegen ist es auch eine sehr interessante Figur in den Romanen, die hier noch sehr viel mehr Gewicht bekommt und am Ende sogar ein bisschen Übergewicht, wie ich meine. Aber egal, nee, super gemacht, auch wieder ein schöner Plot-Twist dabei und so weiter. Ich will nicht zu viel verraten, ich muss aufpassen. Aber wir sind hier beim Buch gebabbelt, da kann man auch mal babbeln, ne? Jo, ich würde jetzt sagen, das war's. Erste Mal für das Buch, ne? Mehr gibt es jetzt nicht zu sagen. Gibt es wie immer in allen möglichen Varianten, wie Hörbuch, E-Book, Taschenbuch und bestimmt auch als Hardcover. Also das ist ja mittlerweile, müsste das so sein. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter, wenn nicht, behalte es für euch. Ich freue mich über jeden, der hier zuschaut oder zuhört. Und falls ihr ein Buch geschrieben habt oder jemand kennt, der ein Buch geschrieben hat oder ihr ein Buch toll findet, das hier mal vorgestellt werden solltet, dann lasst es mich wissen. Schreibt mir, schickt es mir, sagt mir Bescheid, meinetwegen kaufe ich es mir auch, wenn das wirklich so toll ist, damit wir das hier besprechen können. Und wie gesagt, habt keine Angst, ich speise nicht. Und es gibt hier auch keine Verrisse. Wenn es mir nicht gefällt, dann haben wir nie drüber gesprochen. Dann hat das Gespräch nie stattgefunden. Gut, jo, ihr wisst Bescheid. Also, bis dahin, macht's gut. Euren Medi. So, herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat der Buchtipp geholfen. Alle Links natürlich in den Shownotes dazu. Wenn ihr mehr über mich wissen wollt, dann schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei, www.medimüller.de, natürlich auch in den Shownotes zu finden. Und wenn ihr ein Buch geschrieben habt und findet, dass das toll genug ist, dass ich das hier mal vorstellen könnte, dann schreibt mir das doch. Ist egal, ob ihr Self-Publisher seid oder Verlagsautor, ist überhaupt kein Problem. Das Gleiche gilt natürlich auch für Verlegerinnen und Verleger. Also her mit euren Büchern, ich lese sie gerne und wenn es mir gefällt, dann stelle ich es hier vor, denn hier bleibt alles positiv. Was mir nicht gefällt, wird unter den Tisch gekehrt. Ganz am Schluss der Hinweis, ich bin Unterstützer der Kinderengel Rhein-Main. Wer das ist, findet ihr in den Shownotes. Das ist eine mir ans Herz gewachsene Organisation, die sich dazu aufopfert, Familien zu helfen, die lebensbedrohlich erkrankte Kinder haben. Was genau die machen, findet ihr einmal in den Shownotes und da natürlich auch der passende Link zu ihrer Homepage. Also, bis zum nächsten Buchgebabbel. Es grüßt der Medi. Macht's gut. Schönen Tag, wo immer ihr auch seid.